Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 8.
Hallo Randa!
14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern für Trainer.
Heute geht es um Mannschaftskapitäne. Du kennst vielleicht noch Philipp Lahm. Der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, die 2014 Weltmeister wurde. Er war immer ein zuverlässiger, hart arbeitender Außenspieler, der aber irgendwie so ein bisschen was Streberhaftes, Altkluges hatte. Aber irgendwie auch sympathisch. Möglicherweise kennst du auch Megan Rapinoe. Sie ist Kapitänin der US-amerikanischen Frauenfußballnationalmannschaft gewesen und sie hat ihre Popularität genutzt, um sportpolitische Dinge anzusprechen und in die Wege zu leiten, wie Equal Pay, gleiche Bezahlung für Sportlerinnen und Sportler. Und dann gibt es Richie McCaw. Richie McCaw ist 2011 und 2015 mit Neuseeland Rugby-Weltmeister geworden. Und ihm eilte der Ruf nach, immer an der Grenze der Legalität zu spielen und manchmal auch darüber hinaus. Er hat die Schiedsrichter gelesen und vorher auch befragt, wie sie pfeifen werden und dementsprechend seine Entscheidung getroffen. Und ob das jetzt sauber war oder nicht, muss jeder für sich selbst beurteilen. Aber ein herausragender Kapitän war er schon. Die heutige Folge wird sehr rugbylastig sein. Das hat einen Grund. Der Kapitän hat eine sehr hervorgehobene Rolle während des Spiels. Er trifft nicht nur mit den Mitspielern spieltaktische Entscheidungen in der Kommunikation, sondern er wird vom Schiedsrichter befragt, welche Entscheidung jetzt getroffen werden sollte. Soll der Ball eingeworfen werden oder schnell gespielt? Sollen Punkte durch die Stange erzielt werden? Da findet eine permanente Kommunikation mit dem Schiedsrichter statt. Und er ist der einzige Spieler auf dem Platz, der mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Also von sich heraus mit dem Schiedsrichter sprechen. Der Schiedsrichter darf mit jedem Spieler sprechen. Und dann werden hier in der Folge auch immer wieder rugby-spezifische Positionen genannt. Zum einen gibt es die Stürmer.
Kämpfen in Standardsituationen um den Ball, müssen ihn sichern. Spielen da, wo es am meisten wehtut. Es gibt im Rugby erste, zweite und dritte Reihe Stürmer.
Häufig physisch stärker als die Hintermannschaftsspieler.
Machen den Ball schnell, gehen vorwärts, sollen die Punkte erzielen. Hier sind auch die Spielmacher. Auf Deutsch heißen die Positionen Gedrängehalb und Verbinder.
Das ist wichtig, weil diese Namen gleich in den Interviews genannt werden. Falls es dich ein bisschen mehr interessiert, werde ich in den Shownotes einen Link setzen, wo nochmal die Positionen im Rugby erklärt werden. Ich selber musste mich schon öfters für Mannschaftskapitäne entscheiden. Und das ist gar nicht so einfach. Denn was will ich eigentlich mit dem Kapitän erreichen? Was für Aufgaben sollte er haben? Welchen Zweck erfüllt er? Und zum einen hatte ich mich immer entschieden dazu, welches Standing die Person in der Mannschaft hat. Zum anderen aber auch, was die Mannschaft benötigt. Ich habe immer sehr stark auf soziale Faktoren geachtet und nicht so stark auf die Leistung. Aber ich möchte euch ein Beispiel bringen. Es gab eine Saison, da habe ich mich für zwei Kapitäne entschieden. Ich habe immer mit meinen Co-Trainern zusammen beschlossen, wer Mannschaftskapitän für die Saison wird. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, waren das eigentlich auch dann die richtigen Entscheidungen? Bei einem bin ich mir ziemlich sicher, bei einem anderen, ich glaube, hat sich unwohl gefühlt mit dieser Rolle und wollte eigentlich sein Spiel spielen und gar nicht so sehr die Mannschaft führen. Ich sollte ihn mal fragen. Vielleicht sollte ich es nach der Folge tun und ihn mal anrufen, wie es für ihn damals war. Ich komme jetzt wieder zurück zu den Mannschaftskapitänen. Ich selber, wie ich gesagt habe, habe mich häufig für die sozialen Faktoren des Mannschaftskapitäns entschieden. Aber welche Faktoren gibt es noch? Und ich freue mich, dort in den Austausch mit Carsten Seger zu kommen. Carsten hat mich in meiner Trainerausbildung begleitet und ich schätze den Austausch unglaublich mit ihm. Carsten, hallo, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Hallo Björn, Carsten Segert, seit 25 Jahren Trainer im Rugby-Bereich, erste und zweite Bundesliga und verschiedene Auswahlmannschaften.
Wie suchst du Mannschaftskapitäne in den Mannschaften, die du betreust, aus?
Ja, das ist immer abhängig von der Gruppe, die man hat, von der Struktur innerhalb der Mannschaft, die es gibt. Ist es eine technisch sehr gute Mannschaft, die wirklich einen Kapitän brauchen, der führt durch Motivation, durch Leistung auf dem Feld? Oder brauchen sie einen Kapitän, der eher das Spiel führt tatsächlich, der etwas voranbringt? Dann muss man auf die Position gucken, welche Position müsste dieser Spieler bekleiden, zumindest im Rugby ist es so. Aber auch ich gehe mittlerweile, versuche es ein bisschen mehr wegzugehen von einer Person, die es macht, zu einer Gruppe, die eine Mannschaft führt.
Und muss dann dieser einzelne Spieler oder auch die Gruppe bestimmte Eigenschaften haben, damit es erfolgreich ist?
Also ein Kapitän oder ein Führungsspieler sollte immer Eigenschaften mitbringen, wie zum Beispiel absolut vorbildlich sein in Sachen wie Disziplin, Pünktlichkeit, wie Zuverlässigkeit, Authentizität und so weiter. Also das sollte man auf jeden Fall mitbringen.
Gibt es in deiner langen Trainerlaufbahn Entwicklungen bei dir persönlich und auch generell in der Auswahl von Mannschaftskapitänen?
Für mich persönlich, ja, indem ich viel mehr hingeguckt habe auf die sozialen Strukturen im Laufe der Zeit, wie ist diese Mannschaft und weg von dem rein sportlichen gekommen bin, was muss ein Kapitän mitbringen, was hat der, sondern ich habe mir eher angefangen, die Gruppierung anzugucken und welcher Kapitän könnte dazu passen, welcher Kapitän wird gebraucht.
Hattest du auch schon merkwürdige Erlebnisse oder Erfahrungen mit der Auswahl von Kapitänen, wo du gesagt hast, das war jetzt sehr waghalsig oder das fand ich jetzt sehr merkwürdig, wie der Kapitän geworden ist?
Ja klar, da gibt es zum Beispiel die eine Trainerstation, die ich hatte, da wird vom Vorstand des Clubs der Kapitän bestimmt, da hat man als Trainer überhaupt keinen Einfluss drauf und das war zum Beispiel sehr merkwürdig. Aber das ist eine Tradition, die da halt vorhanden ist, da kann man dann sagen, das akzeptiere ich so oder ich quittiere diesen Trainerposten.
Und wie war das für dich, als du das erfahren hast, dass das dort die Tradition ist?
Das habe ich als frechen Eingriff in meine Kompetenz empfunden zuerst und gesagt, das geht nicht, das muss ich machen. Habe mich dem aber dann gebeugt beziehungsweise festgestellt, man hat auch einen gewissen Einflussbereich als Trainer, wurde mir eingeräumt, um dort einen Vorschlag zu machen und dem wurde dann gefolgt und oder auch nicht. Oder das hat dann aber eigentlich dann ganz gut gepasst.
Okay. Muss der Kapitän für dich oder auch die Führungsspieler dein verlängerter Arm auf dem Platz sein?
Muss er nicht unbedingt, weil es ja nicht unbedingt ein Spieler sein muss, der Spielmacher ist oder der das Spiel lenkt und führt von der strategisch-taktischen Ausrichtung. Aber er muss auf jeden Fall jemand sein, der Anweisungen und Instruktionen weitergeben kann in der Hierarchie. Und er muss auch jemand sein, der Dinge weitergeben kann im Training in die Mannschaft rein, beziehungsweise sollte auch jemand sein, der den umgekehrten Weg gehen kann, dass Infos bei mir ankommen.
Wie funktioniert denn dann deine Kommunikation mit den Führungsspielern oder Mannschaftskapitänen
außerhalb
des Trainings und außerhalb des Spiels?
Ja gut, da muss man auch Zeit für aufwenden, telefonieren, Gespräche führen, sich treffen, manchmal mit einer Person, manchmal mit mehreren Personen. Also das ist schon sehr intensiv und aufwendig und nicht zu verachten.
Kann der Mannschaftskapitän ein Erfolgsgarant für die Mannschaft sein?
Nein, ich denke, ein Erfolgsgarant ist das nie. Also ein Kapitän ist auch immer noch so gut, wie die Mannschaft gut ist. Und nur wenn man einen guten Kapitän installiert, heißt nicht, dass man eine erfolgreiche Saison spielt.
Du hast im Eingang erzählt, dass du auch Auswahlmannschaften trainiert hast. Gibt es da einen Unterschied mit der Auswahl der Führungsspieler oder auch des Mannschaftskapitäns im Vergleich zu Vereinsmannschaften?
Ja, in Vereinsmannschaften ist es ja manchmal noch so, dass der Kapitän gewählt wird. Das kann man dann so hinnehmen als Trainer und sagen, okay, das lassen wir so, das funktioniert ganz gut. Bei einer Auswahlmannschaft muss der ganz klar bestimmt werden. Und der Unterschied ist, würde ich sagen, dass es in einer Auswahlmannschaft eine viel höhere Dichte gibt in der Qualität der Spieler, weil man eben Spieler ausgewählt hat, die einem zur Verfügung stehen und alle ein technisch und spielerisch hohes Niveau haben. Also muss das eigentlich jemand sein, der so ein bisschen die Mannschaft in Anführungszeichen zusammenhält und die auch außerhalb ein bisschen zusammenbringen, gerade weil da viele zusammenkommen aus verschiedenen Regionen eines Landes und hat eben eine andere Aufgabe als in einem Club, wo man sich jede Woche sieht, und bei einer Nationalmannschaft sieht man sich vielleicht 4 bis 8 Mal im Jahr.
Mhm. Ich habe noch einen ehemaligen Kapitän von einer Auswahlmannschaft von dir im Gespräch. Magst du vielleicht erzählen, wieso du ihn, Robert Mohr, in der U19 zum Mannschaftskapitän gemacht hattest? Ist ja schon lange her.
Robert Mohr, ja, das ist lange her. Ja, Robert war halt in jungen Jahren auch schon ein Führungsspieler, ohne dass er sich aufgedrängt hat, aber weil er halt eine konstante Leistung geboten hat im Training und im Spiel und auf einem hohen Niveau und das auch überhalb seiner Mitspieler war mit dieser Konstante. Da gab es wenig Ausreißer nach unten. Und insofern war er der ideale Kapitän und er hat auch eine Position bekleidet, wo man halt durch Leistung und durch Einsatz geführt hat, die Mannschaft mit zweiter Reihe.
Mal gucken, wie er es empfunden hat als Mannschaftskapitän, damals als junger, erwachsener Mann ausgewählt worden zu sein. Ist der Mannschaftskapitän der Klebstoff der Mannschaft, der die auch zusammenhält, dass sie eine Gruppe bleibt?
Kann es sein, in bestimmten Situationen ja. Wenn er es versteht, die richtige Entscheidung zu treffen im Spiel, wenn er es versteht, die richtige Ansprache zu finden, die letzte Motivation aus manchen herauszuholen, kann das durchaus sein, aber es ist kein Muss, dass das dann auch passiert.
Okay, Carsten, ich danke dir für deine Einblicke in die Auswahl und in die Perspektive von Mannschaftskapitänen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hattest und gerne mal wieder.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Für mich war und ist der Austausch mit Carsten immer sehr wichtig. Und aus dem Gespräch nehme ich mit, ich muss gucken, wie die Situation innerhalb der Mannschaft ist. Was benötigen sie für einen Kapitän? Muss er der leise, harte Arbeiter sein oder der integrative Typ? Oder muss er mein verlängerter Arm als Trainer auf dem Platz sein? Oder geht es um repräsentative Aufgaben innerhalb des Clubs und dort einen hohen Stellenwert haben? Ja, im Grunde, was für Führungsqualitäten sollte der Mannschaftskapitän haben? Wenn man jetzt dabei bleibt und sich Mannschaftskapitäne anguckt, gibt es ein super spannendes Buch vom Amerikaner Sam Walker. Das heißt The Captain Class. Sam Walker analysiert die erfolgreichsten Mannschaften in unterschiedlichsten Sportarten, in unterschiedlichsten Jahrzehnten. Und er stellt die These auf, wenn diese Mannschaften über eine lange Epoche sehr dominant waren, dass dieser Erfolg am Mannschaftskapitän lag. Und er hat bestimmte Typen und Verhaltensweisen herausgearbeitet von diesen erfolgreichen Mannschaftskapitänen.
Erstens, extreme Hartnäckigkeit und Konzentration im Wettkampf. Zweitens, aggressives Spiel, das die Grenzen der Regeln austestet. Drittens, eine Bereitschaft, undankbare Jobs im Schatten zu erledigen. Viertens, ein zurückhaltender, praktischer und demokratischer Kommunikationsstil. Fünftens, motiviert andere mit leidenschaftlichen, nonverbalen Darstellungen. Sechstens, starke Überzeugungen und der Mut, sich von anderen abzuheben. Siebtens, eiserne emotionale Kontrolle.
Gleich unterhalte ich mich mit Robert Mohr und Robert ist ein wirklich beeindruckender Mensch. Er hat etwas für einen deutschen Rugbyspieler fast Unmögliches geschafft. Er ist Profispieler in Frankreich geworden und dort in der ersten und zweiten Liga aktiv gewesen. Und in seiner zweiten Station in La Rochelle ist er Mannschaftskapitän geworden. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit ihm, um herauszufinden, was für eine Art Kapitän er denn war und vielleicht in welches Muster er von Sam Walker passt. Bei mir ist jetzt Robert Mohr und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat für ein Gespräch, denn Robert ist ein schwer beschäftigter Mann in Frankreich, Sportdirektor bei La Rochelle. Und ja, Robert, magst du dich einmal vorstellen?
Hallo Björn, also ich heiße Robert Mohr aus Hannover, bin in Hannover angefangen Rugby zu spielen, bin dann 1999 nach Frankreich gegangen, habe in Bourgoin-Jallieu gespielt, 3,5 Jahre und dann 10 Jahre in La Rochelle, Bin dann mit Dr. Wild als Leiter der Wild Rugby Academy zurück nach Deutschland gekommen, für ein Projekt, um Rugby in Deutschland weiterzuentwickeln. Dann 2017 als Sportdirektor zu Stade Français. 2 Jahre später da weggegangen und jetzt in La Rochelle Sportdirektor.
Robert, ich hatte Carsten Segert im Interview und ich hatte ihm gesagt, so, ich werde versuchen, auch mit Robert ein Gespräch zu führen. Und dann erzählte er mir, dass er dich in der U19 deutschen Nationalmannschaft trainiert hatte und dort zum Kapitän gemacht hatte. Hatte dich das vorbereitet, auch mal später im Club Kapitän zu sein?
Unbewusst sicherlich. Und das war natürlich eine ganz, ganz tolle und lehrreiche Erfahrung. Ich habe da ganz tolle Erinnerungen dran an das Jahr in der U19. Wir waren in Chile zusammen und haben, ich denke, damals gut gespielt. Ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern, welchen Platz wir belegt haben, aber wir haben eine ganz tolle Gruppe gehabt. Ich habe mich sehr gefreut über die Kooperation mit Carsten und wurde dann auch, ich glaube, 3 oder 4 Monate später in die Herren-Nationalmannschaft berufen und habe ihm, wenn ich mich recht entsinne, meine erste Krawatte geschenkt. Es war eine tolle Erfahrung und hat mir sicherlich auch sehr geholfen, das Selbstbewusstsein zu haben, um dann in der Herren-Profimannschaft hier in Frankreich Kapitän zu sein.
Robert, in deinen 10 Jahren in La Rochelle bist du auch Mannschaftskapitän geworden und das für alle Zuhörer ist ziemlich toll, weil in Frankreich als Deutscher, in Deutschland ist es eine Randsportart, in Frankreich eine sehr populäre Sportart, dort dann Mannschaftskapitän zu werden. Wie kam es denn dazu?
Na, ich war, denke ich, hier in La Rochelle, also ich habe relativ schnell Französisch gelernt, weil in Bourgogne-Jallieu damals gab es zwar Spieler aus dem Ausland und es wurde auch, mit denen konnte man auf Englisch kommunizieren, aber mit den Franzosen nur auf Französisch. Und von daher, wenn man sich integrieren wollte, musste man schnell Französisch lernen. Von daher hatte ich das in den 3,5 Jahren in Bourgoin relativ schnell drauf und hatte dann vielleicht gar nicht mehr so das Etikett, als Deutscher nach La Rochelle zu kommen, sondern eher als Spieler aus Bourgoin-Jallieu. Von daher, und da ich relativ gut Englisch gesprochen habe und Französisch, war ich relativ schnell so die Brücke zwischen den Ausländern im Kader und den Franzosen und dann auch.
In welchem Jahr bist du denn Kapitän geworden?
In meinem zweiten Jahr in La Rochelle. Die Situation war, dass La Rochelle aus dem Top 6, also Bourgoin war Top 6 und auch eine der Top-Mannschaften in Frankreich zu der Zeit. Und ich bin nach La Rochelle gekommen, die abgestiegen waren damals aus dem Top 6 und eine neue Gruppe gebildet haben. Sehr, sehr viele Spieler sind gegangen, sehr, sehr viele neue Spieler sind gekommen. Also ein großer Umbruch im Club. Und in solchen Situationen ist es immer so, dass das Umfeld, also die Fans, die Sponsoren, die Aktionäre, immer ein bisschen in der Vergangenheit leben und dich vergleichen mit der Gruppe, die vorher da war. Von daher war es die ersten Jahre sehr, sehr schwer, sehr kompliziert und wir hatten nicht die Ergebnisse, die wir uns erhofft haben und die von uns erwartet wurden. Und im zweiten Jahr haben wir dann angefangen, haben die Coaches keinen Kapitän bestimmt, sondern es wurde von Situation zu Situation entschieden, wer Kapitän ist und wer gerade in Form ist und wer gerade spielt und situationsabhängig. Und ich war, glaube ich, in meinem 3. oder 4. Spiel dran, Kapitän zu sein. Und bin es danach geblieben, bis ich aufgehört habe in La Rochelle. Also ich war ungefähr 9 Jahre Kapitän hier in La Rochelle.
Puh, das ist eine lange Zeit. Was war das für ein Gefühl für dich? Da warst du Anfang 20, ja, ne? Irgendwie so oder 23 oder so. Ja. Dann als Kapitän ernannt zu werden für dieses Spiel. War das klar, dass das so rochiert oder war das überraschend für dich?
Dass ich irgendwann mal drankommen werde, denke ich, war für mich klar. Darauf habe ich mich vorbereitet. Dass ich danach bleibe, konnte man natürlich nicht planen und ist auch, denke ich, nicht planbar. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt, um gleich im Thema zu sein, viele Kapitäne, wenn sie am Anfang Kapitän sind und gefragt werden, was das für ein Gefühl ist, sagen, ja, es ist eine große Ehre für mich und so weiter und so fort. Für mich war es eher eine Verantwortung. Von meiner Position her bin ich wahrscheinlich die Person, deren Spiel es am wenigsten beeinflusst, mehr Verantwortung zu übernehmen, und dementsprechend maximieren wir halt alle Potenziale. Wichtig ist, denke ich, dass man nicht davon ausgehen oder dass man sich nicht so organisieren sollte, dass man alles alleine macht, alles alleine entscheidet und da eine One-Man-Show draus macht, sondern dass man in der Mannschaft sich Partner sucht, eine Leadergruppe aufbaut, die dann die Message, die man vermitteln will, weiter vermittelt in individuellen Gesprächen auch mit den Mannschaftskollegen.
Du hast gerade auch so von Verantwortung gesprochen und gar nicht von großer Ehre. Bist du, also wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein ruhiger, aber sehr bestimmter Mann. Warst du auch so als Kapitän und waren das die Eigenschaften, die da auch gesucht waren?
Es gibt in dem ersten Spiel, als ich Kapitän wurde, habe ich mir natürlich überlegt, wie ich zu der Mannschaft spreche und was ich sage. Und eine der Regeln, die ich mir von Anfang an auferlegt habe, ist, weil ich das schon als Spieler, wenn andere Leute Kapitän waren, gehasst habe, ist, wenn es nichts zu sagen gibt, dann sagst du auch nichts. Sondern wenn du eine Nachricht hast, wenn du eine Message hast, die ganz klar Einfluss auf das Spiel hat und wichtig ist, dann redest du. Und wenn es nichts zu reden gibt, dann reden wir nicht nur weil vielleicht Ruhe in der Kabine ist oder so, sondern das ist halt auch eine Message. Das heißt, dass alles okay ist, dass wir alles im Griff haben. Ich weiß, in meinem ersten Spiel haben gespielt in Racing Metro und wir hatten sehr viele Verletzte auf der Halbposition und hatten sehr jungen Halb. Und meine Message war, dass wir alles tun müssen, Spieler mit etwas mehr Erfahrung, damit das ein unvergessliches Erlebnis für unseren jungen Hype wird und der danach durchstartet und bei uns performt. Das war meine Message in meinem ersten Spiel.
Okay.
Und danach war mein Ziel immer, zu suggerieren oder den Eindruck zu vermitteln, dass auf dem Platz alles wie geplant läuft, dass nie Panik aufkommt, dass alle sich immer ständig darauf konzentrieren, was wir in der Woche erarbeitet haben und niemand aus dem Rahmen fällt. Das waren die Sachen, die wichtig für mich waren, auch wenn es nicht immer geklappt hat. Ach, logischerweise, wenn du zwei oder drei Versuche kriegst, am Anfang zu suggerieren, dass alles so läuft wie geplant, ist ein bisschen kompliziert, aber das waren die Sachen, die wichtig für mich waren, auch wenn es gut läuft, dass keine Euphorie ausbricht, sondern wir immer konzentriert bei der Sache bleiben. Und die zweite Sache, die sehr, sehr wichtig für mich war, auch immer unter der Woche, ist, es ist immer einfach, jemanden anzuschreien, wenn ein Ball runtergefallen ist. Und mein Ziel und meine Aufgabe war, jeden Morgen zu gucken, wer ist in Form, wem geht's gut, wem geht's nicht so gut, um zu intervenieren, um zu reden mit den Spielern, bevor der Ball runterfällt, bevor was passiert, was nicht geplant ist. Ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe für den Kapitän und dann auch sicherlich in anderen Bereichen für einen Manager, einzugreifen und zu antizipieren, was vielleicht schief laufen kann und da möglichst Einfluss zu nehmen.
Ich beschäftige mich derzeit mit einem Buch von Sam Walker, das heißt Captain Klaas. Und der stellt die These in seinem Buch auf über Mannschaften, die lange erfolgreich sind. Zum Beispiel aus dem Basketball, Boston Celtics oder die All Blacks Anfang der 90er. Und er kommt dort zur These, es gibt dort Mannschaftskapitäne in der Mannschaft, die für diesen Erfolg verantwortlich sind, weil sie gar nicht so sehr ins Schema F von Mannschaftskapitänen passen. Glaubst du hast ins Schema F von Mannschaftskapitänen gepasst oder hast du deinen eigenen Weg gefunden?
Ich glaube, das ist wie bei ganz vielen, du kannst nicht was von A nach B transportieren. Ich glaube, das muss halt immer der Situation angepasst sein, in der du dich befindest und in dem Mannschaftsgefüge, in dem du dich befindest. Ja, für mich war es halt, wie gesagt, wichtig, dass ich, und gut, das kam bei mir sowieso nie auf, dass ich diesen Posten innehabe für mich. Und wie gesagt, dass es eine große Ehre ist, und um mich irgendwie nach vorne zu stellen. Das war nie der Fall. Mein Ansatz war immer zu sagen, ich bin wahrscheinlich die beste Person in dem Moment, um diesen Posten auszufüllen. Wir haben natürlich ganz, ganz tolle Spieler gehabt zu der Zeit. Gerald Masseron, der aus Clermont gekommen ist, Benjamin Ferrou, unser Halb, Rémi Thalès, danach französische Nationalmannschaft und französischer Meister und Champions Cup Sieger. Aber der Punkt ist halt, dass diese Leute schon sehr, sehr viel Verantwortung haben, um das Spiel zu managen. Und noch die Verantwortung für die gesamte Gruppe auf deren Schultern abzulagern, hätte sicherlich Einfluss auf deren Performance gehabt. Und dementsprechend war für mich halt immer der Ansatz zu sagen, dass ich, wenn ich das manage, ich kriege so hin, dass es wenig Einfluss auf mein Spiel hat und dementsprechend können die anderen mehr Verantwortung übernehmen, weil sie diese Verantwortung nicht tragen müssen. Und danach war ein wichtiger Ansatz für mich auch immer, also die Trainer, Serge Mias, der 7 Jahre lang mein Trainer war, ist dann zu mir gekommen und Robert, was meinst du, der und der und wer sollte spielen am Samstag? Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass ich keinen Einfluss auf die Mannschaftsaufstellung nehmen werde, weil für mich war halt wichtig auch, ich glaube, ein Mannschaftskapitän ist nicht bestimmt von einem Trainer, sondern braucht halt auch Akzeptanz in der Mannschaft. Und in dem Moment, wo du Einfluss zum Beispiel auf die Mannschaftsaufstellung nimmst, glaube ich, ist das Verhältnis zu den anderen Spielern nicht mehr das gleiche. Also für mich war immer wichtig, dass ich in erster Linie Spieler bin und auf dem gleichen Niveau und genauso behandelt werde wie alle anderen auch. Das heißt, wenn ich nicht performe, bin ich raus. Und ich nehme nie Einfluss auf eine Mannschaftsaufstellung, sondern das ist Rolle des Trainers und das ist seine Verantwortung, das zu erklären gegenüber den Spielern. Und auch um diese Akzeptanz zu haben, war mein Ansatz immer antizyklisch. Das heißt, ich habe mich relativ wenig um die gekümmert, die gut performen und bei denen es gut läuft, sondern immer um die ein bisschen in Schwierigkeiten sind, die weniger spielen, die vielleicht verletzt sind, weil ich der festen Überzeugung bin, dass halt nicht nur die 15, die spielen und performen, den Erfolg ausmachen, sondern die gesamte Gruppe muss funktionieren. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, gerade in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind. Da hatten wir große Konflikte mit unserem Coach. Solche Konflikte sind natürlich dann auch oft getragen bei den Spielern, von den Spielern, die weniger spielen, die verletzt sind, die nicht so gut in der Gruppe integriert sind. Und meine Aufgabe war dann wirklich, diese Spieler zu integrieren und jedem auch zu suggerieren, dass er wichtig ist. Und selbst wenn er nicht spielt, brauchen wir jeden Mann, muss jeder seins dazugeben, um die spielen, gut vorzubereiten. Und dementsprechend hat das sehr, 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 sehr gut geklappt. Und wir sind als Gruppe dann aufgestiegen, auch mit denen, die weniger gespielt haben.
Hat sich das heute, bist du ja Sportdirektor bei La Rochelle, und hat sich das in die Kultur auch der Auswahl der heutigen Kapitäne oder des Kapitäns eingefügt? Oder hat sich das verändert, wie der Kapitän jetzt ausgewählt wird? Also du wählst ihn ja gar nicht aus, sondern er wird ja bestimmt von Ronan Ogawa, oder wird er von dem Trainer, oder wird er aus der Mannschaft mit bestimmt?
Das Prinzip ist immer noch das gleiche. Der Kapitän Roman Sassi hat jetzt sein 300. Spiel gemacht für den Club, letztes Wochenende in Bordeaux. Es gab einige Zwischenkapitäne, Winnie Antonio, Victor Vito einige Male, aber der Großteil der Zeit war Roman Sassi bei uns Kapitän, und ich glaube, wir sind uns ziemlich, ziemlich ähnlich. Spielt in die gleiche Position. Und auch vom Typ her sind wir, glaube ich, ziemlich ähnlich. Von daher ist das sicherlich was wahrscheinlich beibehalten wurde. Okay. Ja. Jetzt ist ganz interessant, die neue Generation, die kommt, Craig Aldrit, Pierre Bourgarit, die Spieler, die in der französischen Nationalmannschaft derzeit performen, übernehmen jetzt auch mehr Verantwortung. Und da findet jetzt ein Umbruch statt, was ganz interessant ist. Und mit Greg ist sicherlich ein anderer Typ von Kapitän und eine andere Generation als Romain und davor ich.
Ich habe gehört, der französische Verband arbeitet auch mit Führungsspielern und macht Workshops mit denen. Gehört da der Craig Aldrit mit rein, der auch solche Workshops vom Verband bekommen hat, um in Führungspositionen zu kommen?
Ja, Greg ist sehr, sehr etabliert in der französischen Nationalmannschaft und sicherlich einer der drei Führungsspieler in der momentanen Nationalmannschaft. Da gibt es einen großen Umbruch, oder gab es einen großen Umbruch, das ist in den letzten Jahren bezüglich der Verantwortung, die Spieler auch selber übernehmen. Von daher ist es das, was ich am Anfang gesagt habe, du brauchst einen Kapitän für die Gassen, du brauchst einen Kapitän fürs Spiel, du brauchst einen Kapitän für die Verteidigung. Und das sind halt nicht die gleichen Spieler, die dann die Benchmark sind in der Verteidigung. Sicherlich arbeiten wir sehr viel mit Joe Danti in den Gassen, Sassi, Thomas Lavaux, und diese Spieler bilden wir halt auch aus, während sie im Centre de Formation sind, um diese Verantwortung übernehmen zu können. Es gibt ganz einfache Sachen, an denen wir arbeiten. Du musst halt, wenn du zum Beispiel ein Kapitän der Gasse bist, logischerweise die Strategie ausarbeiten mit den anderen Spielern. Und dann gibt es natürlich relativ einfach Methoden zu lernen, um dann ein Meeting zu leiten, okay, und die Message möglichst effizient rüberzubekommen.
Finde ich super spannend. Da hat wahrscheinlich auch eine unglaubliche Professionalisierung stattgefunden, ne, in den letzten 10 Jahren. Oder ja, war das in deiner Zeit auch schon so als aktiver Spieler?
Also es hat angefangen, aber es war sicherlich mehr, viel hierarchischer, viel, wir waren mehr Empfänger von Informationen als die heutige Mannschaft, die self-driven sehr, sehr viel selber erarbeitet, selber das Projekt in die Hand nimmt und selber die Spiele vorbereitet und selber die Strategie entwickelt. Und heute ist man halt weniger als Coach, denke ich, Strategievorgeber, sondern eher in einer Situation, wo man Leute befähigt selber an den Strategien zu arbeiten und die anderen Spieler von der Richtigkeit zu überzeugen. Und das ist ganz, ganz spannend, dass man einen Rahmen vorgibt, aber in dem Rahmen den Spielern die Freiheit lässt, selber ihre Entscheidung zu treffen.
Ja, super spannend. Vielleicht für mich nochmal ein anderes Thema, für eine andere Folge. Robert, wir haben hier in dem Podcast immer wieder Rubriken und eine nennt sich das glückliche Scheitern. Bist du mal als Kapitän gescheitert mit einer Ansprache oder einer Situation und danach aber rausgegangen, aber es hat mir voll viel gebracht?
Mein glücklichstes Scheitern.
In der deutschen Nationalmannschaft hatten wir mal ein Spiel in Belgien. Musti war damals Kapitän und ich habe es immer so gehalten, dass ich habe am Anfang, als ich zur deutschen Nationalmannschaft zurückgekommen bin, aus dem tollen Rugbyland Frankreich und Profi und so weiter und so fort, vielleicht ein bisschen viel Selbstbewusstsein gehabt und wollte dann allen erklären, wie das funktioniert, ganz am Anfang. Damals hat Peter Janusewitsch mir relativ schnell klar gemacht und Marc Kuhlmann war Kapitän, dass das nicht funktioniert. Und dementsprechend habe ich mich dann zurückgehalten und mich auf mein Spiel versucht zu konzentrieren. Und Musti hat mich vor diesem Belgien-Spiel hat mir gesagt, muss ich ein bisschen mehr Input geben und dann habe ich sehr viel improvisiert, sehr viel geschrien, sehr viel versucht, die Leute anzuheizen und war dann dementsprechend beim Anpfiff selber kaputt, habe wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen erzählt, die gegen meine Regel verstoßen, zu reden, nur um zu reden, und das war nicht sehr produktiv, nicht für uns und nicht für mich.
Also gegen dein Naturell.
Genau.
Okay. Ja, ich habe mal hospitiert bei der Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, ob das eines deiner letzteren Spiele war, in Berlin gegen die Ukraine. So, und da kamst du am Freitag, also Donnerstag war, glaube ich, Vorbereitung, du kamst am Freitag nach und bist eigentlich sehr fokussiert rein, hast deine Aufgaben gemacht und also war gar nicht so von außen ersichtlich, dass jetzt so, hier, jetzt kommt der Profi aus Frankreich, sondern du hast deinen Job gemacht. So war mein Eindruck. Ja. Und ganz, ganz ruhig und ganz fokussiert dort in dem rein. Deswegen bin ich da gerade so, okay, das ist auch eine Entwicklung gewesen.
Ja. Mir ist klar geworden, dass ich nicht Freitag ankomme und alles umschmeißen kann und auch soll und auch, es ist gar nicht richtig, sondern es ist besser, wenn ich mich da einfüge bei dem, was die anderen gemacht haben. Und das Schöne im Rugby ist ja, dass es sehr, sehr viele Wege zum Ziel gibt und das Schlimmste, was man machen kann, ist, einen Weg zu gehen und den nicht zu 100%. Das heißt, mir ist dann nach diesem Spiel vor allem klar geworden, dass es besser ist, dass ich am meisten Einfluss habe, wenn ich den Job, den man mir zugedacht hat, zu 100% mache, anstatt dem Verbinder zu erzählen, wo er den Ball hinkicken soll, was er 10-mal besser weiß als ich. Und das war ein Learning am Anfang und Marc Kuhlmann und Peter Janusewitsch, wie gesagt, haben mir das relativ schnell klar gemacht. Von daher war ich dann ein bisschen unvorbereitet, als Musti mich gefragt hat. Und dementsprechend war es nicht sehr produktiv, weder für die Mannschaft noch für mich. Nein, mein Ziel war dann in der Nationalmannschaft, wie gesagt, meinen Job zu 100% zu machen und vielleicht ein bisschen Sicherheit zu geben den anderen Spielern, aber nicht dem Kapitän die Aufgabe wegzunehmen oder noch schlimmer anstelle des Coaches irgendwelche Sachen umzuschmeißen.
Glaube ich. Robert, mir hat das Gespräch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe selber ganz viel rausgezogen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, überhaupt kein Problem. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Und wenn du wieder ein Thema hast, was interessant sein könnte für den Sportdirektor, bin ich jederzeit bereit, wieder mit dir zu sprechen.
Für mich aus dem Gespräch mit Robert ist wichtig, dass es ihm um Verantwortung ging. Nämlich, welche Verantwortung kommt mit dem Amt des Kapitäns? Welche Verantwortung trägt ihr für seine Mitspieler? Vielleicht auch in der Kommunikation mit den Trainern und dem Management. Er hat ein klares Rollenverständnis entwickelt und sich auch mit seinem Naturell beschäftigt. Wie ist er vom Typ? Und auch, wann spricht er nicht? Besonders spannend fand ich sein Beispiel darüber, als er gegen sein Naturell gehandelt hat. Ich würde gerne in einer späteren Episode mich noch einmal mit Mannschaftskapitänen beschäftigen, weil dieses Thema so viel in sich birgt und vielleicht auch der Blick in andere Sportarten wichtig ist. Wie entscheidest du dich denn als Trainerin oder Trainer für deinen Mannschaftskapitän? Und welche Erfahrungen hast du mit ihnen gemacht? Oder du bist Kapitänin oder Kapitän gewesen. Wie war es denn für dich? Ich würde mich freuen, wenn wir in den Austausch kommen über Instagram oder Facebook. Und dir hat die heutige Episode gefallen? Dann teile sie doch mit Freunden von dir, denen die auch gefallen könnte. Und abonniere doch die Pausenansprache, wenn du es noch nicht getan hast, über Spotify oder Apple Podcast. Die Pausenansprache gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn du dann schon dabei bist, dann lass doch eine gute Bewertung da.
In der nächsten Episode der Pausenansprache geht es um das glückliche Scheitern, Niederlagen und das, was wir daraus lernen.
Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Schalt doch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald!